Guten Morgen miteinander. Wir sind gerade in dieser Reihe über Zeit. Letzte Woche ist es darum gegangen, dass Gott Zeit für uns Menschen geschaffen hat und nicht umgekehrt. Wir Menschen für Zeit. Wir sollen nicht getrieben sein von der Zeit, sondern wir sollen unsere Zeit gut verbringen. Und in der Moderation vom Schluss vom letzten Gottesdienst hat Marlies schon ein bisschen angetönt, um was es heute geht. Sie hat nämlich gesagt, setz deine Zeit für andere Menschen ein und dreh dich nicht ständig um dich selber. Doch wie genau sollte der Einsatz für andere aussehen? Darum geht es heute Morgen. Und bevor ihr innerlich vielleicht schon so ein bisschen ins Rotieren kommt und um eure letzte Freizeit anfängt zu bibbern, möchte ich, dass ihr einfach zurücklehnt, entspannt und der folgenden Geschichte zuhört. Ein Mann erzählt. Seit längerer Zeit hört man so Geschichten von einem Wanderprediger. Jesus heisst er. Er kommt aus Nazareth und erzählt den Leuten vom Reich Gottes. Aber was wirklich außergewöhnlich ist, er macht Wunder. Er heilt unzählige Leute von schlimmen Krankheiten und er befreit sie von bösen Geistern. Und darum ist es kein Wunder, dass er immer mehr Anhänger hat. Darum ist es kein Wunder, dass das Haus da plötzlich so voll war, wo nämlich bekannt worden ist, dass Jesus jetzt in Kapernaum ist, hat sich innerhalb von kurzer Zeit das ganze Haus gefüllt mit Menschen. Dabei bin ich ja mit meinen Freunden und unserem gelähmten Kollegen da so schnell wie möglich hierher kommen, dass wir auch noch reinkommen und eine Chance haben, zu Jesus zu kommen. Aber jetzt ist es spät. Da hast du keine Chance mehr. Ja, in das Haus reinkommen. Dabei, wir wollen unbedingt, dass er da geheilt wird von Jesus, so wie auch die anderen Leute. Was können wir jetzt noch machen? Genau, so war die Ausgangslage. Ein Gelähmter war damals auf die Hilfe von anderen angewiesen. Keine Arbeit, kein Erwerb, kein Teil der Gesellschaft. Das ist ein bisschen ähnlich wie heute. Obwohl wir heute ja Behörden haben, Versicherungen, die sich kümmern. In der damaligen Zeit waren Kranke meistens arm. Gelähmt sein, das hat bedeutet, ein Tod auf Raten. Und das Einzige, was sie noch machen konnten, war Mitleid erregen. Vielleicht haben die vier Männer den Gelähmten kennt, weil sie regelmässig an seiner Bettelstelle vorbeigelaufen sind. Vielleicht haben sie ihm auch schon Almosen gegeben. Das war so üblich bei den Juden damals. Aber an diesem Tag haben sie etwas anderes probiert. An diesem Tag haben sie etwas anderes gemacht. Mühsam haben sie ihn hierher geschleppt zu diesem Haus. Und wo sie nicht reingekommen sind, haben sie ihn aufs Dach hochgeschleppt. Genau, damals hatte es so Flachdächer, die sind so mit Querbalken und einem Lehmgemisch und noch ein bisschen Zweig und Äschli so verhärtet worden. Sie sind dort aufgekraxelt mit dem und haben angefangen, ein Loch in das Dach hineinzubuddeln, zu hauen. Wie würdest du reagieren, wenn jemand hier und ein Loch in dein Hausdach würde machen? Also wir würden einfach schlichtweg das Wort fehlen. Das ist einfach unverschämt. Also, genau, sie haben ein Loch gemacht im Wissen, da sind das ganze Haus gestopft voll mit Leuten. 40, 50 Leute. Und es ist einfach verboten, es ist einfach unverschämt. Sie haben es trotzdem gemacht. Es hat Konsequenzen. Strafrechtlich vielleicht, vielleicht haben sie nachher wieder das Dach reparieren. Die Sonne hat abgeschonen. Und dann haben sie den Gelähmten auf einer Trage runtergelassen. Durch das Loch runter. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch in die Leute versetzt, die in diesem Haus drin sind. Ihr lasst Jesus zu, ihr wollt wissen, was er da zu erzählen hat. Ihr seid gespannt, vielleicht ein bisschen skeptisch. Und plötzlich fängt Lehm an zu runterbröseln. Die Decke öffnet sich. Ein Gelähmter wird runtergelassen. Was passiert als nächstes? Während dem Gottesdienst so einen Unterbruch. Die Zitalkirche hat übrigens auch ein Flachdach. Und atemlos haben sie zu Jesus geschaut. Was würde er sagen? Er ist jetzt einfach gemein, frech unterbrochen worden. Und was sagt er? Es steht im Vers 5 von Markus Evangelium, Kapitel 2. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat ihren Glauben gesehen, den Glauben von diesen vier Männern, oder oben abgeschaut haben, wahrscheinlich durchs Loch. Er hat die Hoffnung in ihren Augen erkannt. Er hat sich nicht beschwert, sondern er hat den Glauben in ihren Augen gesehen. Und er hat gesehen, vor allem, was für Mühe sie sich gemacht haben, wie sie ihn hier hingeschleppt haben. Er hat gemerkt, sie wollen ums Verrecken den Mann hier geheilt sehen. Sie wollen sehen, wie er geheilt wird. Und diese Kühnheit, diese Beharrlichkeit, dem sagt Jesus Glauben. Wenn man so darüber nachdenkt, was Glauben ist nicht, es ist nicht so eine fertige Erkenntnis darüber, was jetzt die Person Jesus bedeutet oder wer er ist. Glauben ist auch nicht irgendeine Zustimmung zu ein paar dogmatisch-biblischen Punkten. Das glaube ich, check, check, check. Das ist nicht Glauben, sondern Glauben ist, wenn in dir innen so eine grosse Hoffnung und Zuversicht ist, dass du plötzlich einen Schritt machst. Und dann nochmal einen und immer weiter gehst. Das ist Glauben. Und das ist das, was die vier Männer gelebt haben. Es hat sich gezeigt in dem, was sie investiert haben. Kraft, Schweiß, Zeit. Und sie haben sind ein grosses Risiko eingegangen. Aber sie haben das alles gemacht. Warum? Weil sie gewusst haben, der Jesus kann heilen. Wir haben eine echte, begründete Hoffnung, dass etwas passiert. Adolf Pohl schreibt genau zu dem über den Glauben. Glaube ist eventuell ein wortloses, nie aber ein tatenloses Bitten, getragen vom Vertrauen auf Gottes machtvolle Hilfsbereitschaft. In dieser Situation ist ein wortloser Glaube gewesen. Es hat kein Wort gebraucht. Die Bitte von diesen vier war klar gewesen. Jesus, da ist unser Freund. Oben runtergelassen, da ist unser Freund. Heil ihn. Es war so klar gewesen. Und der Kranke ist bis dann eigentlich ziemlich passiv gewesen. Er ist passiv geblieben. Er hat nicht unbedingt eine Hoffnung gehabt oder einen Glauben. Von dem lesen wir gar nichts. Vielleicht hat er gar nicht gedacht, dass da irgendwie etwas lebensverändernd könnte passieren an diesem Tag. Seine vier Helfer waren der treibende Motor, der ihn dort gebracht hat, die ihn auf das Dach aufgebracht haben und dann durch das Loch haben und vor Jesus Füße. Es wird klar natürlich, dass niemand kann ihm den Glauben abnehmen kann, also niemand kann stellvertretend glauben. Und trotzdem hat der fürbittende Glauben, die Fürbitte von diesen vier, eine lawinenartige Veränderung ausgelöst in diesem Mann, in seinem Leben. Ja, es ist offensichtlich ein Problem. Es ist sichtbar gewesen, seine körperliche Verfassung, der Name Gelähmte, es ist einfach klar gewesen, was sein Problem ist. Aber Jesus hat zuerst auf ein anderes Problem hingewiesen. Er hat das zuerst mal auf die Seite gelassen. Er hat gesagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sieht mehr als die offensichtliche Schwäche von dem Mann. Genau, er sieht die wirkliche Not, das tiefe Problem. Das, was eigentlich unsichtbar ist für die Menschen. Und für den Gelähmten ist sein armseliger Zustand natürlich schon sehr wichtig gewesen, oder sehr herausfordernd. Aber es war nicht sein schlimmste Problem gewesen. Es ist auch nicht einzelne Fehltritte in seinem Leben. Es war nicht sein Hauptproblem gewesen, sondern sein allgemein Trenntsein von Gott. Und auf das hat Jesus hingewiesen. Und für die Juden war das damals klar, wenn jemand von Vergebung redet, dann geht es um die Aufhebung von dieser grundsätzlichen Trennung von Gott und Mensch. Also, als Jesus gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, dann haben sie gecheckt, da geht es darum, dass die grundsätzliche Trennung zwischen Mensch und Gott aufgehoben wird. Und es ist noch interessant, dass im jüdischen Weltbild Leid, Schmerz, Krankheit und Schuld tief zusammen vermischt gewesen sind. Also das hat unmittelbar zusammengehangen. Und es hat sogar einen Rabbi gegeben, der gesagt hat, selber ein Rabbi gesagt hat damals, kein Kranker wird von seiner Krankheit geheilt, bevor nicht alle seine Sünden vergeben sind. Bevor nicht die grundsätzliche Beziehung zu Gott wieder auf, besteht. Der Zusammenhang, dass wenn man etwas falsch macht, dass man dann krank wird und dass Gott einem straft, so wie das die Juden damals gesehen haben, das weist Jesus vehement zurück. Es ist nicht die Schuld von dem Gelähmten. Oder seine Schuld oder ein spezifischer Fehltritt, den er gemacht hat, dass er in dieser armseligen Situation ist. Es ist nicht Gott, der ihn strafen mit dem Leben, sondern es ist der allgemeine Zustand, die Trennung von Gott, die der Grund ist für all das Schlechte, das allgemein in unserer Welt ist. Und da geht es jetzt uns an, oder? Da geht es all die Umstehenden an, die dort gestanden sind, es geht uns an. Egal ob Krankheit, zerbrochene Beziehungen, Korruption, Gewalt, Gier habe ich auch aufgeschrieben, sind alles Folgen. Das Beziehung zwischen Mensch und Gott damals, vor vielen, vielen Jahren zerbrochen ist. Und genau diese Beziehung möchte Jesus heilen. Genau darum hat ihn Gott ja, seinen Sohn ja überhaupt geschickt zu uns. Wenn Jesus zu dem Mann sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, dann sagt eigentlich Gott selber zu dem Mann, der am Boden hockt: Du bist mein Kind, du bist mein Sohn. Ich nehme dich als Sohn an. Die Beziehung zwischen uns ist damit wieder hergestellt. Das ist die Vergebung, die Jesus ausspricht. Und die Bereinigung von dieser Beziehung ist so viel grundsätzlicher, so viel vorrangiger als eine körperliche Heilung. Und trotzdem, Vergebung, wiederhergestellte Beziehung, die Leute, die rundherum gestanden sind, die haben gemerkt, ja, wie will man das prüfen, wie will man das sehen, das ist ja unsichtbar. Und Jesus hat genau gesehen, was ihnen abgegangen ist, die Fragen, auch gerade von den Skeptikern, wie können wir sicher gehen, dass er auch nicht einfach etwas sagt, wo über seine Fähigkeit als bloßer Mensch rausgeht. Und er hat gewusst, dass seinen Kopf vorgeht und hat darum zu ihnen gesagt, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erde Sünden zu vergeben. Und dann hat er zum Kranken gesagt, steh auf, nimm deine Matte, geh nach Hause. Und in dem Moment, in dem Wort innen, ist er geheilt worden. Das war kein Problem für Jesus. Und trotzdem ist es zuerst um die innere Vergebung gegangen, die nicht sichtbar ist, aber sie hat äußere, sogar körperliche Konsequenzen. In diesem Haus innen, vor all diesen Leuten, vor all diesen Skeptikern auch, vor diesen vier Männern, die oben runterschauen, hat er gezeigt, dass er Vollmacht hat. Und zwar nicht nur Vollmacht, um körperliche Heilung zu schenken oder böse Geister auszutreiben. Das hat er in den Wochen vorher schon gezeigt, dass das für ihn nicht das Problem ist. Aber er zeigt hier in diesem Haus, dass er Vollmacht hat, Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherzustellen. Das ist wirklich das Revolutionäre an dem. Es hat nämlich sonst in dieser Zeit schon auch Wunderheiler gegeben, das hat man immer wieder gehört. Aber die Beziehung wiederherstellen, das war einzigartig. Und damit wird klar, Jesus, er nennt sich selber der Menschensohn. Er hat Gottes Vollmacht. Er ist sein Sohn. Und wenn er sein Sohn ist, dann ist er Gott selber. Und weil nur Gott kann die Fehler, die Schuld, die uns von Gott trennt, wieder beseitigen. Er kann die kaputte Beziehung wieder ganz machen. Und die Heilung ist dann so wie das Töpfchen auf dem I gewesen, eben das Zeichen dafür, dass innerlich etwas passiert ist. Wir kommen zurück in die heutige Zeit. Warum werden so viele Menschen körperlich, aber gerade auch seelisch krank? Das frage ich mich. In der Schweiz geniessen wir so eine gute medizinische Versorgung. Unser Lebensstandard ist unvergleichlich mit, sucht seinesgleichen auf dieser Welt. Und trotzdem sind viele unzufrieden, sogar unglücklich, trostlos. Warum? Und Jesus gibt darauf eine Antwort. Er kennt das echte Problem, das tiefe Problem. das Trenntsein von Gott. Und was ich so cool finde, ist, dass Jesus das Problem ernst nimmt. Er ist ja der echte Vergebung aussprechen kann, so wie ich es vorher beschrieben habe. Er nimmt es ernst. Er sagt nicht, du musst dir selber vergeben oder du musst mit dir selber ins Reine kommen, sondern er spricht die Vergebung aus. Er nimmt die Last ab. Er stellt die Beziehung her. Und in unserem Jahresvers heisst es am Anfang, alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Das ist in dieser Situation, in dieser Geschichte auch passiert. Zwar haben sie, die vier Männer, haben ja eigentlich oben runter geschaut zu ihm, also sie haben herabgeschaut, statt aufgeschaut, aber das Prinzip ist ja das Gleiche. Und stellt euch nach dieser Heilung dann vor, wie sie auf dem Dach ihrem ehemals gelähmten Kollegen nachschaut. Er hat seine Matte unter dem Arm. Er läuft in Sonnenuntergang. Wow. Stellt euch ihre strahlenden Gesichter vor, die tiefe Freude, den unglaublichen Jubel, den sie erfüllt haben muss. Und all das, was sie investiert haben, die Zeit, der Schweiß, die Kraft, alles vergessen. Es hat sich ja so gelohnt. Es ist unglaublich, was passiert ist. Es hat angefangen, ja, mit ihrem Einsatz, dass sie ihn hierher geschleppt haben und mit Einsatz. Aber Jesus hat die Hauptarbeit gemacht. Er hat sogar noch mehr gemacht, als sie für möglich gehalten haben. Er hat nicht nur die Heilung vollbracht, sondern er hat das ganze Leben verändert. Er hat die Beziehung zu Gott wiederhergestellt, was revolutionär ist. Genau. Jesus kann die körperlichen und seelischen Sachen heilen. Aber was noch wichtiger ist, er heilt die Beziehung. Und genau diese Lebensveränderung brauchen wir ja alle auch. Ja, es geht darum, dass wir uns auch für andere Menschen einsetzen. Und hier innen gibt es Leute, die sich schon lange für andere einsetzen. Sie sind stetige Begleiter. Manchmal weiss man das. Viele auch sind im nicht sichtbar, leisten sie Einsatz. Sie kümmern sich, sie helfen, auch über Grenzen raus. Und dann gibt es andere hier innen, die sich vielleicht eher so ein bisschen schützen wollen vor dem Einsatz, der auch Nähe und Frustration braucht. Ja, wie können wir beide extrem vermeiden? Helfen, ja, aber nicht aus Zwang und ohne um in ein Burnout zu laufen. Wie können wir Einsatz geben, ohne die Angst zu haben, dass wir selber zu kurz kommen? Und voller Zuversicht. Der Schlüssel ist genau das, dass Jesus die Hauptarbeit macht. Jesus tut es. Wir dürfen Menschen zu ihm schleppen, so wie die Männer ihn geschleppt haben. Wir dürfen Menschen zu Jesus schleppen. Und er tut ihnen vergeben, er tut die Beziehung herstellen, er tut sie heilen, an Körper und an Seele. Er verbindet sie mit Gott. Und er trägt Verantwortung. Unsere Aufgabe ist es, den Blick auf Jesus zu richten, so wie es im Jahresvers heisst. Wir dürfen den Blick auf ihn halten, wir dürfen die Richtung auf ihn halten, auf Jesus und Richtung Jesus gehen. Wir dürfen auf ihn zusteuern und alle unsere Freunde, Bekannten dürfen wir im Schlepptau mitziehen. Das ist eine coole Aufgabe. Wir dürfen erwarten und damit rechnen, dass Jesus Wunder tut. An uns, aber auch gerade an denen, die wir mitziehen. Und ich sage euch, wir werden Augenzeugen sein. Es ist keine Frage. Wir werden Augenzeugen sein, wir werden Wunder sehen. Im Kleinen und im Grossen. Und das ist das Privileg. Das ist absolut das Genialste. Und darum lohnt sich der Einsatz. Nicht aus irgendwelchen humanistischen Gründen, nicht um die Welt zu verändern, sondern um das zu sehen, wie Jesus wirkt an Menschen. Darum lohnt sich der Einsatz. Und das ist absolut, absolut spannend. Ich erzähle euch von Pavel. Pavel ist 56, er wohnt in Moldawien. Er hat Schmerzen in den Beinen, er ist krank, er hat eine Krankheit in den Beinen. Er ist einsam, seit seine Frau gestorben ist. Und seit dem Zeitpunkt, wo das in die Einsamkeit in sein Leben gekommen ist, hat er so dunkle Gedanken. Er spielt mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Aber dann trifft er Leute, von OM International. Und die haben so ein Projekt, wo sie für ältere, einsame Leute sorgen. Und er merkt, wie Gott für ihn sorgt. Es sind ja eigentlich die Leute, die schauen, aber er merkt, dass Gott für ihn schaut und er ihm nicht egal ist. Und es passiert eine Veränderung in seinem Leben. Klar geht es da um praktische Sachen, wo er erlebt, dass er nicht alleine gelassen ist im Alltag. Wo er vielleicht eben nicht mehr arbeiten kann. Aber es geht auch um seelische Sachen, darum, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Und er sagt, ich bin ein Kind Gottes. Mein Leben hat nun einen Sinn. Alle Dunkelheit ist gewichen. So Sachen wollen wir doch sehen. Und es passiert nicht nur in Moldawien, es passiert überall. Unser Einsatz wird nie perfekt sein. Wir werden immer eine Mischung zwischen unterschiedlichen Motiven sein und wir werden es mal besser machen, mal weniger gut. Aber der Einsatz von Jesus ist immer perfekt. Ich habe selber gemerkt, als ich noch in der Kantonsschule war, genau, ich hatte dort eine Freundin. Also eigentlich habe ich sie nicht so cool gefunden. Sie ist mir so ein bisschen komisch übergekommen, so ein bisschen verschlossen. Niemand wollte mit ihr zusammen sein. Und warum bin ich mit ihr zusammen? Ich habe gewusst, Gott würde das gut finden. Das wäre, glaube ich, das, was er richtig findet. Und ich habe gewusst, dass ich sonst ein schlechtes Gewissen hätte. Also habe ich es gemacht. 4 Jahre lang. Und am Ende von diesen 4 Jahren hat sie mir eine kurze Dankeskarte geschrieben. Und in dieser Dankeskarte ist unter anderem ein Satz gestanden, der mich getroffen hat. Dort ist gestanden: 4 Jahre lang bist du mein Fels in der Schule gewesen. Und ich habe gedacht, nein, ich nicht. Also, nein, meine Motive, meine Gefühle ihr gegenüber. Mein Verhalten war überhaupt nicht perfekt, überhaupt nicht immer so christlich nett zuvorkommend, so wie man sich halt vorgestellt hat. Ja, ich konnte mich sehr gut an die Situationen erinnern, wo ich auch ihrer Härte gegenüber begegnet bin oder eben ja, meine Laune ein bisschen rausgelassen habe. Aber plötzlich ist mir das Licht aufgegangen. Nicht ich war ihr Fels, sondern Jesus war ihr Fels. Weil Jesus mein Fels ist, hat er können durch mich auch ihr Feld sein. Wow. Und ich habe gemerkt, es braucht einfach unsere Bereitschaft. Unsere Bereitschaft, uns von Gott zu brauchen an dem Ort, wo wir sind. Sei es in der Schule, sei es im Arbeiten, sei es in der Nachbarschaft, in der Familie. Es braucht unsere Bereitschaft zu sagen, ja, brauch mich Vater, brauch mich Gott. Und nicht mehr retten die Menschen, nicht mehr verändert die Welt, nicht wir machen einen Unterschied, sondern er macht es und er braucht uns dazu. Ja, ich lade euch ein, dass ihr über die Menschen in eurem Umfeld nachdenkt und die wirkliche Not seht, die in ihrem Leben ist, die Trennung von Gott. Und dass ihr euch sehnt nach einem Wunder, das Jesus tun könnte, dass ihr euch vielleicht sogar ausmalt, wie das Wunder aussehen könnte und ihr dann auf Jesus schaut und ihn darum bittet, dass er das tut. Dass er das tut und lasst euch im Glauben Hände und Füße wachsen, dass er eben losgeht, dass er anpackt, dass er die Menschen zu Jesus schleppt. Genau darum geht es. Wenn wir uns unser Leben für Menschen einsetzen, dann geht es eigentlich darum, dass Jesus sich verändern kann, dass Jesus wirken kann. Und wir wollen sehen, wie er so positive Veränderungen schafft. Und wir tun unseren Teil dazu, wir nicht. Und wenn wir das machen, dann ist unsere Lebenszeit eindeutig sehr gut investiert. Ja, Vater, ich danke dir, dass du Wunder tust, auch heute noch. Danke, dass wir sehen dürfen, wie gut du bist, wie freundlich dass du bist und, ja, und uns einfach zu Augenzeugen möchtest machen, dass du uns möchtest brauchen, dass wir nicht nur das Wunder tun, sondern du und dass wir sehen und fasziniert sind. Ich bitte dich, dass wir das so Sachen erleben dürfen, immer mehr. Und dass wir einen Glauben haben, der wächst, einen Glauben, der tätig wird. Und dass die Bereitschaft auch wächst in uns. Danke, dass du uns möchtest brauchen. Ja, brauch du uns. Amen.